Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Was kommt da heute Nachmittag? Dass die Schulen geschlossen bleiben, das ist ein sehr heißer Kandidat. FFP2-Maskenpflicht ist noch umstritten, mehr Homeoffice auch. Immer wieder wird auch gefordert, die Industrie runterzufahren. Aber welche denn genau und zu welchem Preis? Darüber unterhalten wir uns gleich. Die deutsche Autoindustrie, die weiß schon, wie das ist, wenn die Bänder nicht mehr laufen. Das hatte sie im Frühjahr und zwar ausgiebig. Da waren die Grenzen dicht und sie kamen nicht mehr an wichtige Bauteile ran. Jetzt sind die Grenzen wieder offen, aber jetzt fehlt wieder was, nämlich Mikrochips und Sensoren. Und das Problem ist so groß, dass jetzt sogar die Politik helfen soll, ist die Frage, was sie da ausrichten könnte. Brigitte Scholtes.
Ohne Chips geht fast nichts mehr in vielen Industrien, auch in der Autobranche. Dass es ein Problem bei der Auslieferung der begehrten Halbleiter geben könnte, das konnte man schon im November in China erahnen. Da gab es Verzögerungen bei der Autoproduktion, weil Halbleiter knapp wurden. Davon war etwa VW betroffen, das im Reich der Mitte ja viel produziert. Inzwischen spüren auch andere Hersteller den Chipmangel. 10.000 Mitarbeiter bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm sind deswegen in Kurzarbeit. Volkswagen hatte diese für sein Werk in Emden beantragt, Daimler für die Produktion in Bremen. Auch beim Zulieferer Heller läuft die Produktion wegen des Mikrochipmangels nicht wie normal.
Es gibt jetzt Prioritätensetzungen bei einzelnen Herstellern. Die verbliebenen Chips werden jetzt auf ganz relevante Modelle verteilt,
sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management der Fachhochschule Bergisch Gladbach.
Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Autohersteller. Das bedeutet eben, dass manche Bänder eben stehen bzw. in deutlich geringerer Geschwindigkeit betrieben werden können.
Die Branche aber macht nun auch in der Politik Druck. Die soll helfen, die aktuelle Lage zu entschärfen. Der Branchenverband VDA ist dazu mit der Bundesregierung in Kontakt, damit der globale Nachschub mit Halbleitern durch die Chiphersteller sichergestellt werden könne. Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB, hält das Problem nicht für so gravierend. Er vermutet auch andere Beweggründe hinter der Aktivität der Autoproduzenten.
Manch einem Unternehmen kommt es vielleicht auch gar nicht so ungelegen, dass man nicht das alles produzieren kann, was man möchte. Schließlich kann man dann möglicherweise auch wieder Kurzarbeit beantragen und die Kosten für das Personal damit ein bisschen auslagern.
Die Autohersteller hatten aber wohl unterschätzt, dass die Halbleiterindustrie nicht nur sie als Kunden hat. Deren Hauptabnehmer sind die Smartphone- und Computerbranche. Nur etwa ein Zehntel der Chips liefern die Hersteller an die Autoindustrie aus, heißt es beim Branchenverband ZVEI. Nach dem Produktionsstillstand im Frühjahr hatte die Nachfrage in der Autoindustrie schneller wieder angezogen als erwartet. Allerdings waren die Chiphersteller da schon mit der Nachfrage ihrer anderen Kunden gut ausgelastet. Eine ungewohnte Lage für die Autoindustrie, meint Bratzel.
Klar ist auch, es gibt in dieser neuen Welt der Konnektivität eben Halbleiterhersteller, bei denen die Automobilindustrie nur ein kleiner Abnehmer ist im Vergleich. Und hier muss es neue strategische Partnerschaften eigentlich geben, die eben dann auch verhindern, dass bei einem Produktionsrückgang gleich die Abrufe dann bei den Zulieferern entsprechend reduziert werden. Also ein Teil der Schuld trifft hier sicherlich auch die Automobilhersteller mit ihren relativ strikten Hersteller-Zulieferer-Beziehungen.
Sprich, die Autohersteller müssen jetzt schmerzhaft lernen, dass sie nicht überall oberste Priorität haben. Das Problem trifft jedoch nicht alle Autobauer. Einige haben vorausschauender geplant. BMW etwa hat bisher noch keinen Mangel gemeldet.
Aber einige andere Autobauer haben viele Baustellen. Der Trend zu Elektroautos, dann erst nochmal Corona und jetzt der Chipmangel. Dass da die Herzstücke der modernen Produktion fehlen, Claudia Werle, drückt das mit Blick auf die Frankfurter Börse, drückt das auch die Börsenkurse der Autobauer?
Ja, wenn man von VW einmal absieht, ist das der Fall. Autoaktien sind im Minus, BMW, Daimler-Papiere beispielsweise verbilligen sich bis über 1%. Die Sorgen der Autobauer sind ja nicht ganz unbegründet. Das zeigt doch ein Blick auf die neuen Zulassungszahlen. Die Autohersteller in der EU haben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen fast ein Viertel weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor, so der Europäische Herstellerverband ACEA.
Und der DAX insgesamt?
Gut, ich fange mal mit den guten Nachrichten an. Monat für Monat befragen ja die Mannheimer Forscher vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Finanzmarktprofis, wie sie die aktuelle Lage einschätzen und welche Erwartungen sie hinsichtlich der kommenden Monate haben. Allen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie zum Trotz, die Finanzmarktprofis werden optimistischer. Aber nichtsdestotrotz, hier an der Börse schaut man gespannt nach Berlin. Einzelheiten sickern ja schon durch, wie es in Sachen Corona-Pandemie-Bekämpfung weitergehen wird. Die Details dann im Laufe des Nachmittages. Und der Blick geht natürlich nach Amerika. Morgen die Amtseinführung von Joe Biden. Welche politischen Weichen er stellt, hat auch für die Finanzmärkte hierzulande große Bedeutung. Der DAX kann sich von seinem bisherigen Tagestief erholen, steht jetzt leicht im Plus bei 13.870 Punkten.
Über den DAX reden wir ja immer mit großer Selbstverständlichkeit hier, also über all die großen deutschen Konzerne darin. Aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, das sind ja mittelgroße Firmen und viele von denen, die sind im MDAX. Der ist alles andere als mittelmäßig und er feiert heute Geburtstag.
Und zwar den 25. Geburtstag und es gibt auch wirklich allen Grund zu feiern. Denn wenn man sich die letzten 25 Jahre einmal anschaut, der MDAX hat sich deutlich besser entwickelt als der DAX. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Joachim Schallmeier von der DK Bank über den MDAX unterhalten. Warum er so eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat, wollte ich zunächst von ihm wissen. Und da ist Joachim Schallmeier regelrecht in Schwärmen geraten. Er berichtet von der breiten Palette an unterschiedlichen Branchen, die abgebildet sind im MDAX. Viele Unternehmen sind in ihren Bereichen Weltspitze. Das sind Unternehmen, die oft sehr innovativ sind, die schnell wachsen, die flexibel reagieren können. Doch das ist es nicht allein.
Man kann sich auf seine Nische konzentrieren, in diese Nische investieren und vorantreiben. Und das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag im MDAX.
1996, das war die Zeit, als die Telekom an die Börse ging. Das Internet trat damals seinen Siegeszug an. Warum wurde der MDAX überhaupt aus der Taufe gehoben?
Weil man einfach neben dem wirklich großen, schwergewichtigen Konglomeraten damals, dass man hier einfach noch ein zweites Standbein, nämlich die mittelgroßen Unternehmen, denen auch einen Platz gibt, die ja gerade auch für Deutschland extrem wichtig sind. Und wie man sieht, 25 Jahre später, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Welche Werte haben sich denn besonders gut entwickelt?
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Rahmen der 25 Jahre nicht nur Aufwärtsphasen, sondern auch starke Korrekturphasen hatten in den Jahren 2000 bis 2003 oder auch nach der Finanzmarktkrise. Dementsprechend ist es schwierig, da jetzt eindeutige Gewinner über so einen ganz langen Zeitraum ausfindig zu machen. Aber tatsächlich gerade in den letzten Jahren waren es dann auch Unternehmen, die eigentlich gar nicht so sehr in den MDAX gehören, sondern aufgrund anderer Kriterien im MDAX verblieben sind, zum Beispiel eine Airbus, die maßgeblich auch jetzt hier in den letzten Jahren für die Kurssteigerung gesorgt hat.
Die deutsche Börse ändert im September ihr Regelwerk. Statt 60 Unternehmen werden dann in Zukunft nur noch 50 im MDAX gelistet sein. Welche Folgen hat das?
Wir dürfen nicht vergessen, dass der MDAX auch in den Jahren von 2003 bis 2018 auch nur aus 50 Titeln zusammengesetzt war. Und das war ein extrem erfolgreicher Zeitraum für den MDAX-Index. Also die reine schiere Anzahl der Titel, die wird sehr, sehr wenig Einfluss auf die zukünftigen Perspektiven des MDAX haben. Ein bisschen größere Auswirkungen dürften Veränderungen haben, die beispielsweise dazu führen werden, dass eine Airbus in Zukunft nicht mehr im MDAX notiert, sondern im großen Bruder, dem DAX-Index. Das könnte aber tatsächlich zu einem Vorteil für den MDAX werden, da dadurch die anderen Verbleibenden Mitglieder gleichmäßiger im Index verteilt sind und somit ein großes Schwergewicht dann einfach rausfällt.
Wird sich die Branchenzusammensetzung im MDAX ändern?
Ja, die wird sich ändern. Im Moment sind wir ganz stark industrielastig. Diese Industrielastigkeit, die wird sich etwas reduzieren. Dafür werden die Branchen der Technologie, der Kommunikation und auch Teile des Finanzwesens ein bisschen höher gewichtet werden. Insgesamt wird es zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Branchen im MDAX-Index kommen.
Was wünschen Sie dem MDAX zum 25. Geburtstag?
Wir haben hervorragend aufgestellte Unternehmen in Deutschland, die auch den Herausforderungen der Zukunft sehr gut gerüstet gegenüberstehen, ob das Mobilität ist, ob das im Bereich der Kommunikation, Gesundheit und vor allen Dingen auch der Nachhaltigkeit ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wirklich viel mehr Unternehmen noch den Weg an die Börse finden und auch viel mehr Anleger den Weg an die Börse finden. Denn die nächsten 25 Jahre, die ersprechen auch für den MDAX wieder sehr erfolgreich zu werden.
Ja, das sind doch rosige Aussichten von Joachim Schallmeier von der DK Bank.
Ja, der schwärmt wirklich vom MDAX. Wer ist denn heute im MDAX besonders interessant?
Ja, man kann sagen, Aktien von Unternehmen, die zu den Profiteuren der Corona-Pandemie gehören, TeamViewer beispielsweise, die Papiere 3% im Plus. TeamViewer ist ein Unternehmen, das Software zur Fernwartung von Computern herstellt. Auch HelloFresh-Aktien legen zu. HelloFresh, ein Kochboxenversender. Lufthansa und Fraport, zwei große Verlierer von gestern, können sich von ihren Verlusten gestern wieder erholen. Ja, und Airbus hat Joachim Schallmeier eben angesprochen. Der Flugzeugbauer hat Chancen, im Herbst in den DAX aufgenommen zu werden. Aktien von Airbus steigen um 0,5%.
Und im DAX, wer war da heute auffällig?
Die Autobauer habe ich vorhin ja schon erwähnt. Im Prinzip sind es heute nicht so sehr einzelne Unternehmensnachrichten. Es sind vielmehr die Ereignisse auf der großen politischen Bühne, die das Geschehen am Finanzmarkt bestimmen, also das Bund-Länder-Treffen. Denn je nachdem, was dort beschlossen wird heute Nachmittag, hat das große Auswirkungen auf einzelne Unternehmen, auf einzelne Branchen und dann natürlich morgen die Amtseinführung von Joe Biden.
Dann verraten Sie uns noch, wo der Euro steht.
Der kostet 1,2126 Dollar aktuell. Die Umlaufrendite, die ist gestiegen und zwar von -0,56% auf -0,54%. Und zum Schluss noch der Blick auf die Feinunze Gold. Die wird aktuell mit 1.839,19 Dollar gehandelt.
Vielen Dank nach Frankfurt. Das war Claudia Werle. Kommt der Industrie-Lockdown? Es sieht nicht so aus, aber im Gespräch ist er immer wieder, ob man, um die Infektionszahlen runterzukriegen, nicht noch stärker dicht machen müsste, also eben auch die Industrie. Darüber habe ich vor der Sendung mit Hubertus Barth gesprochen, dem Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, und mit Klaus Michelsen, dem Leiter der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich habe zuerst Hubertus Barth gefragt, ob er abschätzen kann, was so ein voller Wirtschaftslockdown denn kosten würde.
Das ist natürlich extrem schwer, das wirklich abzuschätzen, weil es immer erstens davon abhängt, wie tief Unternehmen dann fallen, wie stark Produktion zurückgefahren wird. Zweitens unklar ist, wie lange es wieder dauert, bis das nach oben geht. Da waren wir im Frühjahr alle überrascht, dass es doch relativ zügig oftmals wieder ging. Vor allem wissen wir aber nicht, wie nach einem zweiten Lockdown dann wirklich die Situation der Unternehmen sind. Das heißt, wie viele auf der Strecke bleiben und es nicht wieder schaffen, über so eine Phase hinwegzukommen und sich dann wieder aus der Krise herauszuarbeiten.
Nun hatten wir eine Zahl aus dem ersten Lockdown, wie viel Verlust das pro Woche gebracht hat. Und das waren 6 Milliarden pro Woche, richtig?
Wir hatten im zweiten Quartal des letzten Jahres verglichen mit dem Vorjahr ungefähr 6 Milliarden weniger pro Woche Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir wieder zu einer Phase kommen, wo die Industrie in guten Teilen stillsteht, im Frühjahr letzten Jahres war das die Autoindustrie, die da ein ganz großer Betroffener und auch dann Treiber der Krise mit war, sprechen wir über eine Größenordnung von vielleicht 10 Milliarden Euro pro Woche, die gesamtwirtschaftlich verloren geht.
Pro Woche. Herr Michelsen, teilt sich das mit Ihren Einschätzungen über den Daumen gepeilt?
Ja, das kommt schon hin. Augenblicklich ist es eben so, dass man in der Industrie kaum Wirkung dieser Einschränkungen erlebt. Und wenn man jetzt weitreichendere Beschränkungen erlässt, dann wird sich das dort eben auch zeigen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wie weit würde man überhaupt gehen mit einem solchen Lockdown? Also es gibt ja auch Bereiche der Wirtschaft, die eigentlich gar nicht runterzufahren sind. Wenn man an Energieversorgung denkt, wenn man an ÖPNV denkt, etc. Das sind so Grundversorgungen, die ja ohnehin stattfinden müssen. Und wo man den Strich zieht, das ist ja noch die ganz große Herausforderung, wenn man sowas entscheidet. Und im Frühjahr haben wir ja das Problem erlebt, dass die Lieferketten massiv gestört wurden, also die internationalen Lieferbeziehungen in sich zusammenbrachen. Und das hat letztlich dann auch zu dem großen Stillstand geführt. Und wenn man das jetzt künstlich herbeiführt, dann ist das etwas, was dann die Wirtschaftsleistung erheblich dämpfen würde.
Halten Sie es für vertretbar, so eine Art künstliches Koma, Herr Michelsen?
Ich halte ein künstliches Koma für sehr, sehr schwierig. Das würde wirklich massive Friktionen nach sich ziehen. Es ist eine Abwägung letztlich, was das Infektionsgeschehen bedeutet und wie schnell man dann wieder anfahren kann. Das Zweite ist, Deutschland ist ja keine Insel. Und das würde dann eben zu diesen massiven Disruptionen in diesen Lieferketten führen und letztlich auch auf der Wirtschaft massiv lasten.
Also wir würden uns da gegenseitig anstecken. Wie sehen Sie das, Herr Barth?
Ich sehe das ganz ähnlich. Wir haben Belastungen der Industrie ja jetzt schon. Wir haben schon im Spätherbst, also Dezember, immer wieder Meldungen bekommen, dass Unternehmen zunehmend daran arbeiten mussten, ihre Schichten wieder weiter zusammenzukriegen, weil immer mehr Menschen in Quarantäne waren. Da war die Sorge dann groß, was passiert, wenn die Kinderbetreuung nicht mehr funktioniert. Aber wir hören ja auch Vorschläge, den ÖPNV abzustellen, Industrien tatsächlich stillzulegen oder nur noch unter klinischen Hygienebedingungen weiter zuzulassen. Und das hieße dann natürlich schon ein Zwangsstopp, und zwar ein Zwangsstopp für große Bereiche.
Gibt es irgendein anderes Land, auf das wir schauen könnten, die das gemacht haben?
Ja, es gibt ja verschiedene Beispiele von Ländern, die nochmal mit härteren Maßnahmen deutliche Erfolge gehabt haben. Jetzt ist gestern das Beispiel von Australien wieder erwähnt worden. Das sind aber vielfach oder im Regelfall, da sprechen wir über Australien, dann sprechen wir über Neuseeland, dann sprechen wir über Taiwan, das sind alles auch Inseln und das sind alles auch dann sehr abgeschottete Inseln. Selbst wenn es uns gelingen sollte, die Infektionszahlen auf Null zu kriegen mit einem deutlich verschärften Lockdown, dann haben wir nun überhaupt keine Sicherheit und ich glaube auch nicht, dass wir damit rechnen können, dass das dann so bleibt, sondern dass wir dann einfach über den Austausch, den es grenzüberschreitend dann auch gibt, auch relativ schnell wieder in eine Infektionssituation zurückkommen, wo man dann wieder überlegen müsste, sind wir denn nicht doch wieder in einer neuen Notwendigkeit einer Lockdown-Situation. Also ich glaube, dass diese harten Maßnahmen, diese Vorstellung, wir könnten jetzt mit einem Big Bang uns in kurzer Zeit die Probleme dann auch final lösen, da sind wir auf dem Holzweg. Also China hat natürlich seine Wirtschaft am Anfang runtergefahren und dann auch schnell wieder hochgefahren. Wir haben auch im Frühjahr gesehen, dass es dann doch zum Glück schneller wieder besser wurde, als wir das befürchtet haben. Aber das ist kein Modell, auf das wir bauen können und wo wir vor allem damit rechnen können, dass die Unternehmen eine solche zweite Lockdown-Phase dann auch unbeschadet mit überstehen. Wir werden da, wenn es so etwas gibt, und wir haben das ja auch schon in den Branchen, die jetzt schon wieder zu sind, dass wir Existenzen bedrohen und viele Unternehmen haben werden, die zum zweiten Mal zu sind, aber nicht zum zweiten Mal wieder aufmachen werden.
Es gibt ja das Konzept, wir machen kurz und hart dicht, und zwar den ganzen Laden. Wir fahren auch die Industriebetriebe runter und dann können wir umso schneller, China hat es vorgemacht, alles wieder auftauen. Davon würde dann die ganze Wirtschaft profitieren, weil wir quasi ein bereinigtes Gelände haben und dann alles wieder aufmachen können. Gibt es dazu Berechnungen, ob das wirklich so funktionieren kann?
Dazu kenne ich keine Berechnungen, die wirklich abschätzen, was die tatsächlichen Kosten einer solchen Strategie sind. Das scheitert alleine daran, dass wir nicht wissen, wie schnell und wie gut eben eine gesamte Wirtschaft wieder anfahren kann. Und da sind wir dann wieder in der Problematik, dass wir eben keine Insel sind, sondern dass wir eben in einem internationalen Zusammenhang stehen und dass wir das an der Stelle ganz, ganz schwer abschätzen können. Wenn Deutschland dicht macht, dann ist das für Europa insgesamt ein ganz großes Problem. Wir sind die größte Volkswirtschaft auf diesem Kontinent und wenn wir hier die Wertschöpfung massiv zurückfahren, dann strahlt das komplett aus auf die europäischen Nachbarländer und das hat schon erhebliche Kosten. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Strategie ist, die man eben in einem Land mitten in Europa fahren kann. Ich teile da die Einschätzung, dass das eine Strategie sein kann, für abgeschottete Länder, für Inselstaaten, da kann das gut kontrollierbar werden. Mitten in Europa wird es sehr, sehr schwierig.
Das Herunterfahren, das Abschalten geht sehr viel sicherer und sehr viel schneller als das Wiederanfahren. Und auch im Frühjahr des letzten Jahres war das Wiederverknüpfen der Lieferketten sehr viel schwieriger als das Abbrechen am Anfang. Da sind wir letztlich auf unbekanntem Terrain, wenn man jetzt sagen würde, man macht hier einen weitgehenden Stillstand der Industrie.
Klaus Michelsen, Leiter der Konjunkturabteilung des DIW, und Hubertus Barth war das, Geschäftsführer des IW, des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Nachdem wir so lange darüber geredet haben, was passieren würde, wenn die Industrie die Produktion einstellen müsste, die Finanzexperten glauben, dass es weiten Teilen der Wirtschaft, wenn sie nicht runtergefahren werden muss, bald besser gehen wird. Wir haben es schon kurz gehört bei der Börsenberichterstattung. Jetzt nochmal ausführlicher Jan Plate.
Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, so lautet der Kommentar eines Volkswirts zum ZEW-Index vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Jeden Monat werden einige hundert Finanzexperten gefragt, wie sie die Konjunktur einschätzen. Im Januar sind die ZEW-Konjunkturerwartungen etwas gestiegen. Um 6,8 Punkte auf 61,8 Punkte ging es nach oben. Das ist mehr als gedacht. Dabei bleibt festzuhalten, dass die deutsche Wirtschaft schon zweigeteilt ist. Viele Geschäfte, Hotels, Restaurants sind geschlossen. Der Servicebereich leidet. Hingegen sind die Exporterwartungen sogar gestiegen. Die Stimmung in der Industrie ist soweit gut. Volkswirte verweisen auf die chinesische Nachfrage bei Maschinen und Autos. Das kurbelt die Industriekonjunktur an. Die Auftragsbücher sind voll. Dazu kommt die Impfkampagne in Fahrt. Und auch wenn nun der Lockdown verlängert wird, dürfte das keine allzu negativen Folgen haben. Solange die Industrie von Eindämmungsmaßnahmen verschont bleibt, heißt es von Finanzexperten.
Und jetzt schauen wir noch in die Wirtschaftspresse. In den Kommentaren geht es um die neue Audio-App Clubhouse und um China, das im vergangenen Jahr als einzige der großen Industrienationen ein Wirtschaftswachstum geschafft hat.
In den Kommentaren geht es um die neue Audio-App Clubhouse und um China, das im vergangenen Jahr als einzige der großen Industrienationen ein Wirtschaftswachstum schaffte. 2,3% Wachstum. Bis vor kurzem hätte das die chinesische Führung in Bedrängnis gebracht, notiert die Süddeutsche Zeitung. Und doch ist die Kommunistische Partei Chinas selbstbewusster denn je. Jenes Land, in dem die Pandemie ausgebrochen ist, ist ein Jahr später der Krisengewinner. Nicht mehr 6% sind das Staatsziel, sondern die doppelte Null. 0% Corona und eine 0%ige Chance, dass das Virus sich ausbreiten kann. Das neue Mantra lautet, nur in China ist man vor dem Virus sicher. Und nur in China wächst die Wirtschaft überhaupt noch. Das verfängt. Eine starke Leistung, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch wenn die Regierung die Erholung mit neuen Schulden gefördert hat. Bevorzugt floss das Geld in weitere Brücken und Straßen, obwohl die Infrastruktur eher als überdimensioniert gilt. Einkommen und Konsum wachsen langsamer als die Industrieproduktion. Aus Angst vor einem neuen Virusausbruch sparen die Chinesen mehr. Das wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells auf. In der Bilanz des Corona-Jahres zählt jedoch anderes. Weil die Führung Büros und Fabriken früh einen Monat lang vollständig schließen ließ, wurde die Pandemie schnell fast besiegt. Nun zu dem neuen Portal Clubhouse, das nach Ansicht des Handelsblatts wie gemacht ist für die Zeit der Pandemie. Während Menschen auf Distanz bleiben wollen, erzeugt es das, was gerade besonders fehlt, Nähe, zumindest virtuell. Doch so gut das Konzept oberflächlich funktioniert, so groß sind die Versäumnisse im Umgang mit den Daten der Nutzer. Die Anwendung will Zugriff auf deren Adressbücher haben. Es ist scheinheilig, wenn es auf der einen Seite einen großen Aufschrei darüber gibt, dass der Messenger WhatsApp künftig Daten mit Facebook teilen will, aber gleichzeitig viele bedenkenlos ihr intimes Adressbuch preisgeben, um bei Clubhouse dabei sein zu können. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung verweist auf datenschutzrechtliche Bedenken und fragt, warum gehen die Betreiber von Clubhouse nicht einen anderen Weg als die etablierten Plattformen? Wie wäre es, wenn die App ein wenig Geld kosten würde und sich die Betreiber dadurch finanzieren, anstatt Geschäfte mit Daten zu machen? In manchen Fällen ist es besser, etwas zu verpassen.
Soweit die Kollegen aus der Wirtschaftspresse. Und hier darf ich Ihnen noch Deutschland heute gleich empfehlen. Wie funktioniert eigentlich Homeoffice im Handwerk? Meine Kollegin Antran wird moderieren. Hier am Mikrofon der Wirtschaftssendung war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.